Heute Morgen geht es um einen Text aus Johannes 4, die Verse 19 bis 26. Johannes 4, Verse 19 bis 26. Und ich lese den uns mal. Erstaunt sagte die Frau: Ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete: Glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und von seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist, und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete: Ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter, auf Griechisch nennt man den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus: Du sprichst mit ihm, ich bin es. Das ist sicherlich kein einfacher Text. Es geht, wie Jesus das nennt, um Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und mir scheint, dass sich besonders zwei Missverständnisse aus diesem Text ergeben können, die uns hindern, ihn so zu verstehen, wie er wirklich gemeint ist. Das erste Missverständnis nenne ich mal das Idealistische. Aller Glaube ist innerlich, sagt das. Alle Religion ist eine Sache des Herzens. Alles Äußere soll man fernhalten. Das hat damit nichts zu tun. Es geht doch nicht um heilige Orte, es geht doch nicht um heilige Zeiten, das ist alles unwichtig, es geht doch nur um das Herz. Es geht nicht um Gesten, ob ich die Augen schließe oder ob ich die Hände falte oder ineinander schlinge, ob ich knie oder gehe, das ist alles äußerlich, es geht um die Religion des Herzens. Ob ich in der Gemeinde bin oder nicht, das ist alles äußerlich, es geht um die Religion des Herzens. Ein solches Denken hat in der Bibel keine Wurzeln. Die Bibel macht deutlich, dass der Körper des Menschen nicht ein Unglück ist, sondern Gottes Schöpfungsgröße widerspiegelt. Die Bibel macht deutlich, dass unser Glaube, der in unserem Herzen wohnt, doch leibhaftig ausgedrückt werden soll. Die Bibel sagt nicht, es ist mir völlig egal, wann du betest und welche Orte du dabei aufsuchst. Die Bibel sagt schon, das Entscheidende ist das Geistliche, und ich will versuchen, nachher zu sagen, was das bedeutet. Aber sie wertet nicht den Körper, sie wertet nicht den Raum, sie wertet nicht die Zeit, sie wertet nicht die menschliche Gemeinschaft, sie wertet nicht mal die kirchliche Institution ab. Das alles gehört dazu, weil man das Innen- und das Außenleben auf Dauer ja doch nicht trennen kann. Wenn der Glaube nicht in das Außen vordringt, wenn er nicht leibhaftig wird, dann ist er nämlich nicht real. Der Rückzug also in die Innerlichkeit, zu sagen, alles Entscheidende ist da drin, das weiß auch nur Gott, was da passiert, und ich muss es gar nicht wissen und die anderen auch nicht, das geht auch keinen was an, das wäre aus der Sicht der Bibel, wäre das eine Flucht. Es geht in diesem Text nicht um eine Religion der Innerlichkeit gegen das Äußere, es geht um was ganz anderes. Und das zweite Missverständnis nenne ich mal das Charismatische. Anbetung ist bei Charismatikern, hat da ja einen ganz hohen Stellenwert. Anbetung wird in Verbindung gebracht mit Lobpreis, wird aber oft gedeutet als höhere Stufe. Es gibt so das Ideal, dass es um so eine Drei-Stufen-Entwicklung sich handelt. Ganz unten ist so der normale Dank. Wir geben also Gott die Ehre für seine Geschenke. Lobpreis ist dann schon ein bisschen mehr. Da wird dann Gott als Person in den Blick genommen mit seinem Wesen, wie er ist. Und Anbetung, das ist der Gipfel, das ist die höchste Stufe. Da verlieren wir uns an und vor Gott, und dann wird auch die Musik ganz leise, weil das schon klar zu sein scheint. Anbetung ist auch was ganz Leises. Und manche Lobpreisleiter haben so eine Theologie, die Gemeinde aus dem Vorhof des Dankes in das Heiligtum des Lobpreises und dann hineinzuführen in das Allerheiligste der Anbetung. In der Bibel sind aber alle Gebetsformen vollkommen. Also wenn du zu Gott betest, ist das erstmal vollkommen. Aber es gibt natürlich einen Lobpreis, der als Bekenntnis der Lippen endet. Und es gibt einen Lobpreis, der aus der Tiefe der Person aufbricht. Und Anbetung ist ein Part in diesem Sinne, wo wir uns vor Gott flach auf den Boden werfen. Das ist die klassische Geste der Anbetung und uns ihm völlig unterwerfen. Lobpreis heißt, die Arme sind nach oben geöffnet, wir freuen uns an Gott. Anbetung heißt in biblischer Sprache Proskynese, das heißt also niederwerfen, vor Gott auf der untersten Ebene sein und ihn in seiner Majestät und seiner Herrlichkeit anbeten. In diesem Text kommt das Wort Anbetung vor, aber es meint nicht eine bestimmte Art von Gebet, es meint nicht eine spezielle Stufe oder was Ähnliches, sondern Anbetung in diesem Text ist die Umschreibung für Frömmigkeit, für Gottesverehrung, für Glaube im Allgemeinen. Das muss man wissen, sonst versteht man den Text falsch. Welche Frage wird hier zwischen der samaritanischen Frau und Jesus verhandelt? Es ist die Frage nach dem Ort, wo Gott wohnt. Die Samaritaner sagen, hier bei uns auf dem Gerizim, da haben wir einen Tempel und da wohnt Gott. Und die Juden sagen, in Jerusalem, da haben wir einen Tempel und da wohnt Gott. Das ist die Frage nach dem Wohnort Gottes, denn der Wohnort bestimmt ja, wo er sich antreffen lässt, wo er zu finden ist. Und die Frage hat überhaupt nichts an Aktualität verloren. Ich habe das in TC, habe ich viele kennengelernt, die nach Indien gereist sind, um Gott zu finden, die in der ganzen Welt unterwegs waren und zu sagen, hey, ich suche nach einer Gottesbegegnung und dann muss ich an spezielle heilige Orte reisen. Es ist keine veraltete Frage, wo wohnt Gott, sondern es ist eine höchst aktuelle Frage, wo treffen wir ihn? In Klöstern? In Waldlichtungen? Wohnt er an den Quellen der Flüsse? Wohnt er in Gurus? Wohnt er in Menschen, die man nennt seine Heiligkeit? Wohnt er im Dalai Lama? Wohnt er in abgedunkelten Räumen von Kirchen? Wohnt er in bestimmten Kirchen und Gemeinden? Oder wohnt er dort, wo das rote Lichtlein brennt, in der katholischen Kirche vorne? Es bleibt eine aktuelle Frage und die Antwort, die hier in dem Text gegeben wird, ist ganz verschlüsselt. Man kann sie nur auf dem Hintergrund des gesamten Johannesevangeliums überhaupt verstehen. Jesus sagt, Gott wohnt da, wo die Wahrheit ist. Da wohnt Gott. Und einige von euch wissen, dass Wahrheit ein Schlüsselbegriff ist, der ganz viele Philosophen und Dichter ja beschäftigt hat. Und ich will gar nicht auf diese verschiedenen Antworten eingehen. Wichtig ist das, was Jesus zu dieser Frage sagt. Was ist Wahrheit? Pilatus hatte das ja Jesus gefragt und Jesus antwortet, ich bin die Wahrheit. Das ist fast wie so ein Saldo Mortale. Wahrheit ist nicht Übereinstimmung von Aussage und Sachverhalt. Das wäre eine mögliche philosophische Antwort. Wahrheit ist nicht etwas Tiefgründiges, nach dem wir suchen, so in der Mitte des Lebens oder ähnliches, sondern Wahrheit ist eine Person. Ich bin die Wahrheit. Und anbeten in Wahrheit heißt, ihn dort anbeten, wo er sich finden lässt. Und wo lässt er sich finden? In einer Person. In der Person seines Sohnes, in Jesus. Dort ist Gott zu finden. Und ich bitte euch, das einen Moment so wörtlich zu nehmen, wie es überhaupt geht. Jesus kommt in den Raum, Gott kommt in den Raum. Jesus redet, Gott redet. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört den Vater. Wer mir begegnet, der begegnet dem Vater. An wem ich handle, an dem handelt der Vater. Also wo Jesus ist, da ist Gott. Das klingt für ungläubige Leute wie eine harte dogmatische These, so nach dem Motto, wieder mal die Christen mit ihrem exklusiven Denken. Aber für uns, die wir Jesus kennen, ist das eine tiefe und befreiende Aussage geworden. Da, wo Jesus für uns ist, da ist Gott. Er ist also das zugewandte Antlitz Gottes. Er ist die Personengegenwart Gottes. Und weil Jesus überall ist, wo wir ihn suchen, darum können wir Gott überall finden und mit ihm die Wahrheit. Jesus ist Gottes letztes Wort über den Himmel und Gottes letztes Wort über die Erde. Jesus ist Gottes letztes Wort über Zeit und über Ewigkeit. Jesus ist Gottes letztes Wort über den Sinn menschlicher Existenz. Daher, wenn du mit deinem Menschen, für den du gebetet hast, in Kontakt kommst, es geht um Jesus. Ja? Mach dem Jesus lieb und dann begegnet er Gott. Begegne Jesus und du begegnest Gott. Berühre Jesus und du berührst Gott. Und die Frage ist jetzt, wo finden wir Jesus? Und die tiefste Antwort ist, wir finden ihn in seinem Wort. Jesus und sein Wort ist so verbunden wie siamesische Zwillinge. Man kann das gar nicht auseinandertrennen oder auseinanderschneiden, das ist gar nicht möglich. Und wenn wir in seinem Wort lesen und dieses Wort auf uns zukommt, dann kommt Jesus auf uns zu in seinem Wort. Ich weiß natürlich, dass es auch Visionen gibt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die Jesus erleben. Ich kenne die auch wie jemanden, der in den Raum kommt. Einer meiner besten Freunde hat das erlebt. Wir waren zusammen auf Reisen und wir waren in einem Hotel, da in Marriott. Und dann sagt er am nächsten Tag, hey, gestern Abend war Jesus bei mir im Raum. Also ich bin nicht so einer, der jetzt so abgefahren denkt, aber Jesus war da. Der saß auf einmal da vor mir und hat mit mir geredet. Ja. Also ich habe gar kein Bedürfnis, das abzuwerten, dass Menschen das erkennen. Oder ich hatte jetzt gerade, ein anderer Freund von mir hat gesagt, ich strecke mich mal nach Gott aus und ich bete ganz intensiv und höre auf Gott. Und auf einmal macht Gott ihm deutlich, du bist mein Goldjunge. Und dann hat es Gold auf den hinuntergeregnet. Und ich sage, jetzt komm, jetzt mach mal keinen. Und er sagt, Stefan, genau, ich wusste, dass du das sagst. Und deshalb habe ich ein Video aufgenommen. Und dann hat er mir den Video gezeigt, wo Gold auf ihn runterregnet. Verrückt, ja. Also ich will das gar nicht abwerten, aber das ist eine zusätzliche bereichernde Erfahrung, das ist nicht die Basiserfahrung. Die Basiserfahrung ist, die Worte, die ich zu euch gesagt habe, die sind Geist und die sind Leben, so spricht Jesus. Und in seinem Wort, in der Bibel, begegnen wir ihm. Und in seinem Wort können wir auch Jesus berühren. Und damit ist die entscheidende Frage geklärt, wo wir Gott antreffen, denn wir können ihm nur antworten, wir können ihn nur verehren, wenn wir ja wissen, wo er zu finden ist. Also wir müssen nicht mehr Reisen machen, wir müssen nicht mehr in unserem Haus so eine kleine Kapelle aufbauen. Ich habe das mal versucht, vor ein paar Jahren so eine kleine Gebetsecke einzurichten. Das ist vielleicht eine Bereicherung, es ist vielleicht ein Punkt der Sammlung, wo man sich immer wieder hinbegibt, aber das ist nicht nötig. Wir können Jesus unter der Dusche begegnen und mit ihm reden. Wir können Jesus im Auto begegnen oder bei einem Waldspaziergang oder beim Fahrradfahren. Und wir können diese kleinen Hilfen nutzen, so eine Kerze, vielleicht ein Kreuz, vielleicht, was weiß ich, Weihrauch. Wenn es jemandem hilft als Unterstützung, das können wir das nehmen, aber es ist nicht das Entscheidende. Wir sind nicht mehr also gebunden an solche Erinnerungsmale. Wo Jesus ist, ist Gott und wir können dort Gott verehren, dort vor Gott auf die Knie auch gehen. Indem wir Jesus die Ehre geben, können wir sie dem Vater und durch Jesus geben wir sie dem Vater auch direkt die Ehre. Und das Zweite, was hier gesagt wird, die Frage nach dem Wie wird beantwortet. Und sie wird dadurch beantwortet, dass es heißt, wir sollen anbeten in Wahrheit, aber eben auch im Geist. Und es ist völlig klar, dass mit Geist hier nicht unser Geist gemeint ist. Unser Geist würde man ja beschreiben mit Wahrnehmung, mit Bewusstsein, mit Denken, mit Erinnerung, mit Motivation, mit Konzentration, mit Kreativität, mit Träumen, was weiß ich. Ja. Unser Geist ist ein ganz wichtiges Element in unserem Leben, eine wichtige Seite an uns, aber das ist nicht gemeint, sondern es ist natürlich Gottes Geist gemeint, der Heilige Geist ist gemeint. Also wir sollen Gott anbeten im Geist. Das soll unser Beten, das soll unsere Verehrung, das soll unseren Glauben, das soll auch unsere Religion prägen. Jesus ist die Basis unseres Glaubens, aber ohne den Heiligen Geist verstehen wir die Basis schon mal gar nicht als eine für uns persönliche, lebendige Realität. Was hat der Heilige Geist mit uns gemacht? Erstens, er hat uns auf den Weg der Entdeckung geschickt. Er hat uns Jesus sehen lassen. Nicht den Religionsstifter Jesus, von dem alle Menschen glauben, dass er eine positive Erscheinung war und irgendwie in Ordnung, sondern den Sohn Gottes, den Versöhner, den Brückenbauer, den Mann von Ostern, den hat uns der Heilige Geist gezeigt. Er hat uns die Augen geöffnet. Wir haben ihn vorher nicht gesehen. Der Heilige Geist macht nicht Jesus zu dem, was er ist. Jesus ist auch der ohne den Heiligen Geist, aber der Geist Gottes hat uns ihn sehen lassen. Der hat die Decke praktisch weggenommen und wir haben erkannt, Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Vorher waren wir blind und auf einmal haben wir angefangen zu sehen und haben es verstanden. Und wir wissen, wir sind umgeben von Menschen, denen es nicht immer an gutem Willen fehlt, manchmal fehlt es auch am guten Willen, aber nicht immer, aber die sehen das trotzdem nicht. Die sagen, ja, ich will gern Gott begegnen, aber irgendwie passiert da nichts. Die brauchen den Heiligen Geist. Sie hören die Worte, die können auch Bibelsprüche aufsagen. Vielleicht haben die einen ganz effektiven BU gehabt, biblischen Unterricht oder einen Konfi-Unterricht gehabt, in dem Sinne effektiv, dass man ganz viel gelernt hat da, aber sie haben nichts verstanden. Der Geist ist es, der uns die Augen öffnet und sagt, schau doch mal, sieh doch mal hin, das ist Jesus, dein persönlicher Erlöser. Und es kann sein, dass auf dem Sterbebett und du sitzt mit deinem Vater da am Bett und du merkst, es geht zu Ende und er hat nie so ein volles Ja gefunden und du nimmst so ein Holzkreuz und hältst es vor ihn und sagst, Papa, das ist Jesus für dich. Und über das Gesicht des Sterbenden geht ein Leuchten und er ist ganz schwach und stirbt und es ist passiert. Der Geist Gottes hat gewirkt und hat in der letzten Sekunde Gott noch deutlich gemacht. Wir wollen nicht darauf warten, ne? Aber ich sage nur, das kann passieren. Es muss nicht alles ausformuliert werden im Glauben. Ich habe das vor einiger Zeit gehabt. Da ist ein älterer Herr mit 70 so ungefähr auf mich zugekommen und hat gesagt, Jesus, ich möchte Jesu Freund werden, Stefan. Und ich habe gesagt, ja, dann lass uns mal drüber reden. Und ich habe dann so ein Gespräch mit dem geführt. Und der hat immer wieder gesagt, nee, ich will sein Freund werden. Und ich wollte jetzt aber die vier geistlichen Gesetze hören. Ich wollte hören, ja, ich glaube, dass es ein höheres Wesen gibt, ich habe Sünde begangen, ich bringe das zu Jesus. Konnte der mir aber nicht sagen, der war jetzt nicht der Intellektuellste, ja, der hat es überhaupt nicht verstanden. Der hat mir immer nur geantwortet, alles verstehe ich, aber ich will sein Freund werden. Und irgendwann während diesem Gespräch habe ich gedacht, nee, es muss doch nicht ausformuliert werden. Wenn einer auf dem Herzen hat, Gottes Freund zu werden, dann ist auch das Gebet. Dann sage ich, ja, lass uns das beten. Jesus, ich will dein Freund sein, Amen, das war's. Ja. Und er ist Christ geworden. Und ich habe mich blöd angestellt und stand praktisch Gott im Weg. Es kann nicht immer bis zu diesem Punkt kommen, dass alles ausformuliert wird. Und das Zweite ist, den Geist, den wir haben, erfahren wir als Lebensspender. Er hat uns an die Lebenswirklichkeit von Jesus herangeführt und er hat uns in diese Lebenswirklichkeit von Jesus reingezogen. Das nennen wir ja Wiedergeburt. Das ist, dass Jesu Leben zu unserem Leben wird. Das ist eigentlich das tiefste Geheimnis. Manche Christen sind so schwach und moralisch auch so labil, dass du die nie hier ins Schaufenster stellen könntest, weil wenn du die da hinstellen würdest und einen gesunden Heiden direkt daneben stellen würdest, der eine gute Erziehung hatte, der eine gute Kinderstube hatte, der Heide macht sich besser. Ja, das wird so sein. Aber der Christ, vielleicht ist er schwach, vielleicht ist er gebrechlich, vielleicht hat er psychisch Probleme, aber er hat Gottes Liebe in sich. Es ist noch nicht durchgebrochen, muss vielleicht noch viel passieren, dass die in seinem Leben Raum bekommt, aber er hat das in sich, er hat das schon jetzt, die Ewigkeit in sich und diese nette, kommunikative, sympathische Heide ist tot in Gottes Augen, obwohl der so nett da steht. Der Geist Gottes hat uns zur Wiedergeburt geführt und er hat uns die Wahrheit Jesus so nahe gebracht, dass sie in uns eingezogen ist. Und diese Wahrheit ist voller Leben und hat uns mit Leben beschenkt. Und wir können diesem Leben natürlich viel Raum geben oder auch wenig Raum geben. Das ist unsere Entscheidung. Aber das Leben ist in uns drin. Die Frage ist, wie viele Lebensbereiche übergibst du Jesus? Wie viele Lebensbereiche darf der hineinwirken? Und das Dritte ist, der Geist Gottes ist zu unserem Lehrer geworden. Er hat uns immer mehr von Jesus gezeigt, erklärt. Das ist ja die Aufgabe von einem Lehrer, in den Wissensstoff praktisch einzuführen, immer tiefer auch Lektionen durchzugehen, Lernziele zu formulieren und auch zu erreichen. Und der Heilige Geist führt uns in diese Wahrheit ein. Das bedeutet einmal, dass wir die Bibel besser kennenlernen, dass wir viele Stellen, die wir bisher noch gar nicht verstanden haben, doch eines Tages verstehen. Das ist so die Außenseite. Und das Tiefere ist, dass wir Jesus besser verstehen und uns besser auf ihn beziehen können. Also was würde denn Jesus tun? Was würde denn Jesus an dieser Situation denken? Was würde denn Jesus in meiner Situation jetzt sagen? Was würde denn Jesus schreiben auf unsere Alltagsprobleme, auf unsere Alltagswirklichkeit? Als unsere Kraftquelle, als auch unser Korrektiv, als unsere Weisheit, weil er ist unser Lehrer und ohne diesen Lehrer sind wir ungebildet. Und es gibt Leute, die haben ganz wenig Schulbildung, aber die haben sehr viel Geistesbildung. Die haben dem Heiligen Geist sehr viel Platz in ihrem Leben gegeben und die haben innere Zusammenhänge verstanden, die ein Intellektueller noch gar nicht ergriffen hat. Sie haben wirklich einen geistlichen Durchblick. Und das Vierte ist, der Heilige Geist ist unser Impulsgeber. Manchmal sind ja Impulse sehr laut, manchmal sehr zart. Er fordert uns auf, zu lieben, zu vergeben, zu beten, Fürbitte zu üben. Immer wieder gibt er uns Impulse. Ich weiß nicht, kennst du das? Impulse vom Heiligen Geist, dass du so denkst, oh, jetzt wird mir das gerade klar, ich sollte den Anhalter mitnehmen oder so, fährst nochmal zurück. Solche Impulse von ihm. Die Impulse sind da und das ist ja so die Art des Heiligen Geistes, ganz dezent. Und wir müssen schon sensibel sein, um die zu merken. Wenn du zum Beispiel dein Handy auf lautlos hast und nur diesen Vibrierstatus da drin hast, nur dann musst du darauf achten. Dann musst du darauf, deine Sinne müssen darauf ausgerichtet sein, sonst kriegst du das nicht mit, dass das klingelt. Der Heilige Geist liebt es, leise zu sprechen, der ist kein Schreihals. Und wenn ich selber sehr viel Krach mache, dann kann ich den sehr schlecht hören. Also wenn ich einen Rasierapparat am Hals habe und Conny ruft von unten was, dann werde ich die schlecht hören, weil ich so viel Krach bei mir habe. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Gut, dann fünftens, der Heilige Geist ist unser Bewahrer. Er arbeitet daran, dass wir diesen Platz von Jesus auch nicht verlassen, diesen Ort der Ruhe, diesen Ort auch der Geborgenheit, diesen Ort der Sicherheit, diesen Ort des Friedens nicht verlassen. Er ist sowas auch wie so ein Frühwarnsystem. Wenn wir sensibel sind, weist er uns auf geistliche Gefahren hin. Lauf nicht in diese Falle. Pass hier auf. Ärger dich jetzt nicht. Manche von uns haben sich ja ans Ärgern so gewöhnt, dass es wie so eine zweite Haut bei denen ist. Oder übel nehmen. Ein Kollege von mir sagt immer, die Tante saß auf dem Sofa und nahm übel. Ja. Ja, er ist also unser Bewahrer. Er arbeitet daran, dass wir dieses Zuhause in Jesus nicht verlassen, dass wir da drin bleiben. Es soll eine Dauergewohnheit für uns werden, in Jesus zu bleiben. Das heißt also, nicht rauszulaufen. Manche von uns laufen raus und laufen wieder rein. In Jesus haben sie ihre Wurzeln, aber die bleiben nicht bei Jesus, sondern die laufen raus und rein, so wie es gerade so ist. Mal sind sie drin, mal draußen. Und das schafft eine innere Instabilität. Aber wir sollen ja stabil werden in Jesus. Stabil werden. Und nun die Schlussfrage, wer ist denn wichtiger, die Wahrheit oder der Geist? Wer ist wichtiger, Jesus oder die dritte Person der Dreieinigkeit? Und ihr ahnt vielleicht die Antwort, die Frage ist irgendwie verkehrt. Ohne Jesus können wir den Heiligen Geist gar nicht haben. Erst kam Jesus, dann kam der Geist. An Pfingsten danken wir Gott dafür, dass wir den Geist kennen. An Weihnachten freuen wir uns an der fleischgewordenen Wahrheit. An Karfreitag freuen wir uns an der gekreuzigten Wahrheit. An Ostern freuen wir uns an der auferstandenen Wahrheit. Wir wissen aber auch, dass unser Glaube auf dem Werk des Heiligen Geistes beruht und nicht auf unserem guten Willen. Dann hätten wir die Bibel gar nicht verstanden. Dann wäre uns Jesus vielleicht gar nicht begegnet. Natürlich sind wir immer gefordert. Natürlich können wir uns dem Geist, gerade weil er so sensibel und zart ist, auch immer wieder entziehen. Natürlich liegt da auch eine Aufforderung drin, lebe im Geist, bleib da auch dran. Aber das Entscheidende tut der Heilige Geist, das schenkt er. Das machst du nicht, das macht der Heilige Geist in dir. Und deshalb danken wir dem Heiligen Geist, dass wir ihn kennen dürfen, dass er uns an die Hand genommen hat, dass er uns Jesus gebracht hat, dass er uns Leben geschenkt hat, dass er unser Lehrer geworden ist, dass er unser Impulsgeber geworden ist, dass er unser Bewahrer ist. Und nur durch ihn können wir auch die Schönheit und die Größe und die Würde und die Macht und die Kraft von Jesus erkennen. Geist Gottes, wir danken dir und wir beten dich an mit den nächsten Liedern. Und wenn ihr wollt, steht doch auf zum Segen, dann stellen wir uns unter den Segen von Gott, der uns gerne beschenkt. Der lebendige Gott, der unser lieber und gütiger Vater ist, segne und behüte uns. Jesus Christus, der unser Bruder ist, begleite uns auf unseren Wegen. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, bleibe in uns und stärke unseren Glauben. Es segne uns der dreieinige Gott, unser Gott. Ihr seid von Gott, dem Vater, von jeher ausersehen und durch den Geist geheiligt, um Jesus Christus gehorsam zu sein. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch und vielleicht bis gleich drüben.